Verrat von Johannes Brahms, gesungen von Dietrich Fischer-Dieskau und am Klavier saß Daniel Barenboim. Sie hören die SWR 2 Matinee. Verpfiffen und verpetzt heißt unsere Sendung und es geht um den Verrat. Und beim eben gehörten Lied von Brahms geht es da um einen amourösen Verrat, der hier leider überhaupt nicht gut endet, nämlich mit dem Mord am Nebenbuhler. Das ist natürlich die schlechteste aller Reaktionen, wenn man einer Affäre auf die Schliche kommt. Aber auch wenn der Partner danach nicht tatsächlich tot ist, die Beziehung ist es für viele dann eben schon. Zumindest erstmal. Manchmal ist nämlich doch noch was zu retten. Wann und wie das gehen kann, darüber spreche ich jetzt mit dem Münchner Paartherapeuten Stefan Woinoff. Guten Morgen, Herr Woinoff.
Guten Morgen, Frau Kasabe.
Herr Woinoff, jetzt sprechen wir doch gleich mal Tacheles. Wie oft erleben Sie in Ihrer Praxis denn den Vorwurf des Verrats?
Also der Vorwurf Verrat, also das Wort Verrat, wird nicht so häufig verwendet. Aber gerade in den letzten Zeiten waren zwei Patientinnen hier, die genau dieses Wort benutzt haben. Und zwar im Zusammenhang damit, dass sie verlassen wurden von ihrem Partner. Und sie haben es nicht nur als Betrug, sondern als Verrat bezeichnet.
Weil der auch den gesamten Lebensentwurf dann quasi verraten hat.
Ja, also der Verrat greift sozusagen etwas weiter. Sagen wir mal, wenn man es mal historisch sieht, gibt es ja klassische Verräter wie zum Beispiel Judas, der Jesus verraten hat, also das Vertrauen missbraucht hat, bewusst, um selbst einen Vorteil zu erlangen und den er verrät, also ins Verderben zu stürzen. Es gibt ja auch noch andere Verräter im alten Griechenland. Bei den Thermopylen wurde ein Verrat begangen und 700 Griechen sind in den Tod gestürzt. Also Verrat ist ein sehr hoher Vorwurf, der für meine Verhältnisse stärker sich anhört wie nur Betrug, sage ich jetzt einmal. Und diese Patientinnen fühlten sich deswegen verraten, nicht nur, weil sie erstmal betrogen wurden, also sozusagen, weil der fremdgegangen ist, ist ihr Freund, sondern weil sie mit ihm sich, sagen wir mal, in einer quasi heiligen Gemeinschaft fühlten und auch interne, intime Geheimnisse verraten fühlten. Also eine Abmachung, die über die reine Liebesbeziehung hinausging. Also bei Verrat muss eigentlich noch was dazukommen, mehr als nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur eine Liebesbeziehung.
Mhm. Trotzdem denkt man bei Verrat in Beziehungen natürlich schon erstmal ans Fremdgehen, an Affären. Ist das denn automatisch ein Verrat? Was würden Sie sagen?
Also da muss man genau hinhören. Also ich möchte es jetzt nicht jeweils entscheiden, wenn mir jemand sagt, das ist ein Verrat. Da muss ich erstmal hören, was genau hat sie verletzt? Warum sagen Sie hier Verrat? Also zum Beispiel, wenn meine Frau mit meinem besten Freund fremd geht, dann fühle ich mich vielleicht sogar mehr von dem Freund verraten, weil das sozusagen heilige Kodex ist, dass man sowas nicht macht. Und sagen wir mal, wenn man ehrlich ist, wenn man sich auf Liebe einlässt, muss man schon akzeptieren, dass man sich auch mal in jemand anders verliebt oder der Partner oder die Partnerin und dass man dem auch nachgibt. Also die Beweggründe sind ja da eher Liebe oder von mir aus sogar Begierde, aber nicht niedere Beweggründe wie beim Verrat. Also da muss man dann entscheiden, was das Verletzende ist und ob sich jemand sozusagen in einem tiefen inneren Verbundenheit oder Geheimnis verraten fühlt. Also wenn ich jetzt eine Geliebte habe und der die intimsten Geheimnisse meiner Frau erzähle, dann fühlt sich meine Frau vielleicht mehr verraten als nur dadurch, dass ich jetzt quasi fremdgegangen bin. Also das ist immer noch eins mehr. Also ich versuche so ein bisschen, sagen wir mal, es gibt Notlügen, es gibt Lügen, es gibt Betrug und die Steigerungsstufe ist dann noch Verrat. Also ich glaube, man muss da schon auch die Worte differenzieren, was man, wie man sich fühlt, wie getroffen man sich fühlt und was sozusagen der Straftatbestand ist.
Mhm, schwingt aber schon immer so ein bisschen Niedertracht mit.
Genau, die Niedertracht, also bei Verrat ist es so, das macht man ganz bewusst und schadet denjenigen und nutzt sein Vertrauen aus zu dessen Unheil und zu dem eigenen Vorteil. Und wenn man eine Affäre eingeht, mag das der Betrogene oder die Betrogene so empfinden, aber der, der diese Affäre oder die, die Affäre eingeht, hat eigentlich diese Beweggründe nicht. Deswegen kann man sagen, gut, das ist echter Betrug und man fühlt sich belogen und man ist schwer verletzt, aber ein echter Verrat ist es vielleicht dann doch noch nicht. Aber da muss man genau hinhören, was genau es ist, ob es jetzt die eigene beste Freundin war, die einem den Mann ausgespannt hat und man fühlt sich dann verraten von beiden. Also da kommen meistens noch andere Dinge hinzu, die eine noch tiefere Verletzung bewirken, als, ich sage jetzt mal, nur eine Affäre des Partners oder der Partnerin.
Was ich jetzt auch merke aber, ist, dass man mit diesem Wort Verrat sehr vorsichtig umgehen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es schon allein kontraproduktiv ist. Also Sie machen ja Paartherapie, überhaupt von Verrat zu sprechen, weil es möchte ja auch niemand ein Verräter sein oder als Verräter bezeichnet werden. Versuchen Sie das auch umzukodieren, weil vielleicht schon eine andere Wortwahl eine Entspannung mit sich bringt?
Genau, also ich versuche zu verstehen, warum der oder die jetzt Verrat benutzt, das Wort, und versuche dann zu erklären, also Verrat war lange das schlimmste Verbrechen überhaupt. Es war noch schlimmer wie Mord. Mhm. Also Verräter wurden sofort erschossen, es gibt auch Kriegsverräter. Also man verlässt eine heilige Allianz, hundertprozentig geheime Geheimnisse werden verraten und andere ins Verderben gestürzt. Also ich versuche schon, ob sich der oder diejenige so fühlt oder ob sie, sagen wir mal, bewusst dieses Vergehen des anderen aufbauscht, sage ich jetzt einmal. Dass man sagt, na gut, es ist schlimm, man ist betrogen worden, aber solche Sachen passieren nun mal. Und zwar leider gar nicht mal so selten. Und auf Herz reimt sich nun mal Schmerz. Und wer sich auf die Liebe einlässt, muss sowas letztendlich heutzutage quasi mit einpreisen, dass sowas passieren kann. Und zwar einem selber oder eben, dass es der Partner oder die Partnerin macht. Und da versuche ich dann schon etwas, sagen wir mal, Luft oder Druck rauszunehmen und sagen, naja, wie geht's denn jetzt weiter? Weil mit einem Verräter oder einer Verräterin wollen Sie ja nicht weitermachen. Kann man denn dem, einem Verräter wird typischerweise auch nicht verziehen. Mhm. Aber jemand, der einen belogen hat oder vielleicht auch betrogen hat, also da gibt's ja noch Verzeihungsmöglichkeiten oder dass man wieder Vertrauen aufbaut. Aber ich glaube, einem echten Verräter oder einer Verräterin wird man nie mehr wirklich verzeihen können. Und dann, gut, dann ist die Beziehung halt auch zu Ende. Mhm. Also wenn jemand darauf besteht. Aber nach einer Affäre kann natürlich eine Beziehung schon auch weitergehen, vielleicht sogar besser.
Es gibt eine relativ bekannte Paartherapeutin aus den USA, Esther Perel heißt die, und die sagt auch, also eine Affäre ist zwar irgendwie schon ein Verrat, aber es muss nicht automatisch das Ende einer Beziehung sein. Da kann man auch dran wachsen. Wie sehen Sie das? Was sind da Ihre Erfahrungen?
Also ich sag mal, es gibt vielleicht grob drei Möglichkeiten, wenn es weitergeht nach einer Beziehung. Einmal, wenn das Paar, das habe ich gar nicht mal so selten, pragmatisch ist, dann sagt er oder sie, also der oder die Betrogene sogar, naja, shit happens und sowas kommt vor, der Homo sapiens ist jetzt nicht auf hundertprozentige Treue gebucht, sowas muss man mal akzeptieren, aber eigentlich verstehen wir uns, haben eine gute Beziehung geführt und wir können eigentlich so weitermachen wie bisher und dann funktioniert das eventuell auch. Zweite Möglichkeit, dass man eben sagt, hoppala, hier ist richtig was schiefgelaufen. Und das ist ein wichtiges Ereignis und wir müssen unsere Beziehung neu überdenken und sozusagen nochmal neu starten und uns vielleicht anders miteinander verhalten, mehr miteinander machen. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, dass der oder die Betrogene diesen, ja, den Verrat oder den Betrug als lebenslange moralische Keule gegen den Übeltäter benutzt und ihn ständig in Schach hält und das immer wieder rauszieht und du hast mich betrogen und deswegen darfst du nicht. Und das kommt leider sehr häufig vor, ist aber wirklich die schlechteste aller Möglichkeiten für beide. Weil dann wird diese Beziehung oder dieser, sagen wir mal, dieses Fremdgehen auf ewige Zeit sozusagen als Macht genutzt des Opfers gegen den Täter. Und das ist etwas, was nicht sein sollte. Also man muss dann schon auch sagen, jetzt ist verziehen und jetzt geht's weiter und wir beide probieren, wieder Vertrauen zueinander zu haben.
Verrat in Beziehungen bringt immer eine Lawine ins Rollen. Er muss aber nicht das Ende der Beziehung sein. Vielen Dank, Herr Woinoff.
Ja, danke auch.
Stefan Woinoff ist Paartherapeut und mit ihm habe ich mich über Verrat in Beziehungen unterhalten in der SWR2 Matinee. Heute zum Thema Verrat.